Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Montags-Marvel hier bei Sachbloß. In der letzten Folge ging es ja um Avengers Age of Ultron und dazu gab es ein paar sehr, sehr schöne, konstruktive Kommentare, für die ich mich auch sehr herzlich bedanken möchte. Bitte gerne weiter so, das macht sehr viel Spaß, da mitzulesen und zu schreiben. Aber ich wurde auf eine Sache aufmerksam gemacht, die ich zwar kurz angerissen hatte, aber die ich zum Zeitpunkt der Aufnahme einfach irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Ich hatte das zwar schon mal irgendwie gehört oder gelesen oder sonst was, aber wie gesagt, war mir entfallen. Und zwar die Tatsache, dass Joss Whedon beim Dreh von Avengers 2 deutlich mehr Probleme hatte als beim ersten Film noch. Und der Grund dafür ist schlicht und ergreifend, dass Disney da zu dem Zeitpunkt schon angefangen hat, sich deutlich in die Produktion von so einem Film einzumischen. Ja, Joss Whedon musste das Drehbuch ziemlich massiv umschreiben. Ich weiß nicht mehr genau, was ursprünglich so alles geplant war für den Film. Was ich jetzt gehört und auch in den Kommentaren jetzt gelesen habe, war wohl, dass eigentlich Hawkeye hätte sterben sollen anstelle von Quicksilver. Ja, ich weiß nicht, was ich davon jetzt gehalten hätte. Ich mag nämlich Hawkeye eigentlich als Figur und als Charakter vor allem. Insofern bin ich froh, dass er noch unter uns weilt, aber sein Tod hätte natürlich einen deutlich größeren Impact gehabt als der von Quicksilver, den man gefühlt seit 5 Minuten kennt und das, also mir zumindest war das halt so ein bisschen wurscht, dass der am Schluss stirbt. Na gut, jetzt ist es halt so, Hawkeye lebt noch, dafür haben wir keinen Quicksilver, jo. Auf jeden Fall hatte Joss Whedon da wohl einiges zu kämpfen mit den Vorgaben, die Disney da gemacht hat. Disney macht es ja bis heute, also die geben ihren Schauspielern und Regisseuren ziemlich krasse Knebelverträge und biegen quasi jeden Film dahin, wo sie es gerne hätten. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es für Filmemacher und auch für Schauspieler natürlich kacke, wenn die sich nicht richtig entfalten dürfen, sondern so in so eine Gussform gedrückt werden irgendwie. Auf der anderen Seite führt es eben dazu, dass das MCU so aussieht, wie es heute aussieht. Nämlich ein ziemlich in sich stimmiges Riesenprojekt, das quasi wie eine Fernsehserie nahtlos Film für Film aneinander passt. Und das hätte wahrscheinlich nicht so geklappt, wenn jeder Regisseur einfach hätte machen dürfen, was sie wollten. Wie gesagt, kann man jetzt halten von was man will, aber so ist es eben bis heute, dass Disney da ziemlich den Daumen drauf hat auf die Sachen. Naja, okay, das war's dann jetzt noch als kleiner Nachtrag zu Age of Ultron. Aber apropos Filme, in die sich eingemischt wurde, kommen wir zum heutigen Film. Es geht mal wieder um einen Origin-Film, nämlich um Ant-Man, der Ameisenmann. Ein weiterer Film, wo ich beim Betrachten des Kinoplakats gedacht habe, so, boah, was holen sie denn jetzt hier für einen C-Helden aus der Mottenkiste, ja. Aber wie immer ist es ja so, dass Marvel da einiges mit anzustellen weiß und die auch ganz nett neu interpretiert teilweise. Bei Ant-Man habe ich da so 2, 3 Einschränkungen, was das angeht, aber da kommen wir gleich zu. Regie geführt hat Peyton Reed. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, der Name sagt mir gar nichts. Und wenn ich mir so seine Filmografie auf Wikipedia durchgucke, sagen mir auch seine ganzen Filme nichts. Die einzigen Filme, die mir was sagen, sind ein toller Käfer kehrt zurück. Also der Herbie-Film von 97 und der Ja-Sager, das war, glaube ich, mit Jim Carrey auch so einer der eher schlechteren Jim Carrey-Filme. Aber ansonsten, außer die Ant-Man-Filme, sagt mir das gar nichts, was der gemacht hat. Insofern, naja. Ähnlich ist es bei der Musik. Die Musik stammt von Christoph Beck. Auch der Name sagte mir nichts. Und der hat zwar eine gigantische Filmografie, aber auch da ist wenig dabei, was mir so irgendwas sagt. Okay, ich sehe Hangover, ich sehe Red. Okay, von ihm stammt die Musik zu Frozen 1 und 2. Gut, sei ihm gegönnt. Ja, aber auch sehr, sehr viel Schrott, muss man leider sagen, was da dabei ist. Ja, ich finde auch leider die Musik von Ant-Man auch wieder einer dieser Soundtracks, die man eher vergisst. Ich habe mir jetzt vor der Aufnahme nochmal das Thema angehört von Ant-Man, um es mir nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Und das war so dieses, ach ja, stimmt ja. Und direkt wieder vergessen. Insofern, Musik geht so. Normalerweise gehe ich ja bei Montags Marvel nur auf die Regisseure und die Musikkomponisten ein, aber in diesem Fall lohnt es sich tatsächlich auch, den Drehbuchautor zu erwähnen. Der ist nämlich kein geringerer als ein gewisser Edgar Wright. Von dem stammen so kleine Werke wie Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End, also die Blood and Ice Cream Trilogy. Und nicht zuletzt Scott Pilgrim und zuletzt Baby Driver. Also durchaus ein Mann, der ein paar richtig geile Filme auf der Uhr hat. Warum ich ihn erwähne, ist, weil er eigentlich ursprünglich der Regisseur hätte sein sollen. Und ich hätte wirklich gerne gesehen, was der Mann aus Ant-Man gemacht hätte. So ein ganz kleines bisschen ist ja noch von seiner Handschrift mit drin, so diese schnellen Montagen und so dieses leicht überdrehte. Es ist noch da, aber er ist wegen kreativer Differenzen eben vom Projekt abgesprungen. Er hat das Drehbuch gemacht, in dem wurde dann auch wieder sehr viel rumgedoktert und irgendwann war es dann halt so weit, dass er sagte, ey, ihr könnt den Film so drehen, aber ohne mich. Und dann wurde es eben an Peyton Reed übergeben und ja, er steht jetzt halt noch als Drehbuchautor in den Credits, aber es wäre schön gewesen zu sehen, was der Mann mit seinem Stil aus diesem Film gemacht hätte. Ja, wie gesagt, dass Disney da so alles so ein bisschen in eine Gussform presst, tut zwar der Kontinuität dieser Filme gut, aber ich habe es auch in einem älteren Podcast schon mal erwähnt, ich hätte ja schon teilweise ganz gern mal gesehen, wenn so ein bisschen hin und wieder mal eine andere Geschmacksrichtung drin wäre, sagen wir mal so. Die Guardians of the Galaxy sind schon ein kleiner Ausreißer, aber jetzt auch nicht so gigantisch unterschiedlich. Es wäre halt mal schön gewesen, wenn so der ein oder andere Regisseur, der so eine richtig eigene Handschrift hat, da mal was zu sagen gehabt hätte. Und das wäre mit Edgar Wright mal so ein Fall gewesen. Ich frage mich halt immer noch, wie zum Beispiel ein Quentin Tarantino so einen Marvel-Film machen würde oder sowas in der Art. Aber naja, jetzt ist es eben, wie es ist. Worum geht's? Der Film beginnt im Jahr 89. Wir sehen einen Wissenschaftler namens Hank Pym, gespielt von niemand geringerem als Michael Douglas, der wutschnaubend in einen Raum stürmt, in dem auch unter anderem Howard Stark und Peggy Carter sitzen und schnaubt sie an, wie sie es wagen können, seine Erfindung zweckentfremden oder kopieren zu wollen, glaube ich. Und er sagt hier, lieber verlasse ich den Laden, als dass ich meine Erfindung S.H.I.E.L.D. in die Hände fallen lasse. Und er sagt sich quasi in diesem Moment von S.H.I.E.L.D. los. Was diese Erfindung ist, erfahren wir an späterer Stelle. Schnitt in die heutige Zeit. Scott Lang, gespielt von Paul Rudd, wird aus dem Gefängnis entlassen. Dort saß er wegen eines nicht näher definierten Verbrechens. Man weiß nur, dass es so eine Art Robin Hood Verbrechen war. Also er hat irgendwie eine reiche, korrupte Firma oder sowas bestohlen und wird dafür so quasi insgeheim von ganz vielen Leuten gefeiert, aber ist eben trotzdem ein Krimineller. Ja, wie gesagt, er kommt aus dem Knast, möchte einen Neustart machen, er möchte sauber bleiben. Nicht zuletzt wegen seiner, 5-jährigen Tochter, die er hat. Und für sie möchte er jetzt eben endlich der Papa sein, der er die ganze Zeit nicht sein konnte und möchte deswegen eben ein neues Leben beginnen. Und das wird ihm leider nicht gegönnt, weil er eben ein Vorstrafenregister hat und deswegen keinen Job findet, weswegen er sich wieder auf krumme Dinge einlässt. Sein ehemaliger Zellenkumpel und jetzt Mitbewohner gibt ihm einen Tipp, dass in einer Villa eines alten Mannes ein riesiger Safe ist, der nur geknackt werden möchte und in dem eine fette Beute auf ihn wartet. Und ja, weil er sich eben nicht anders zu helfen weiß, steigt er drauf ein, steigt in das Haus ein auch und knackt den Safe und findet darin allerdings nichts anderes als eine vermeintliche Motorradkombi mit Helm. Ja, weil er eben nichts anderes darin vorfindet, schnappt er sich das Ding und haut damit ab. Zu Hause untersucht er das Teil und probiert es mal probehalber an und aktiviert dabei eine Spezialfunktion, nämlich eine Schrumpffunktion, die ihn auf Insektengröße schrumpfen lässt. Völlig überfordert mit dieser Situation, rettet er sich irgendwie aus dem Gebäude, schafft es dann irgendwie, sich in Sicherheit zu bringen und wird dann wieder mehr oder weniger durch Zufall wieder normal groß. Und durch diesen Schock völlig aus der Bahn geworfen, bricht er wieder in diese Villa ein und bringt diesen Anzug wieder zurück, wo er ihn gefunden hat. Und aus dem Weg raus aus dem Gebäude wird er direkt von der Polizei geschnappt und wieder in den Knast gesteckt. Dort bleibt er allerdings nicht lange, denn er kriegt Besuch von Hank Pym, der ihm eröffnet, dass er ihn schon länger im Auge hat und ihm die Möglichkeit eröffnen möchte, sich ein neues Leben aufzubauen und ihn eben aus dem Knast zu holen. Was er dann auch tut, er schustert ihm wieder diesen Schrumpfanzug zu, mit dessen Hilfe Scott entkommen kann. Sie treffen sich dann in der Villa von Hank Pym, was eben genau diese Villa ist, in die er eingestiegen ist. Also das Ganze war von Hank Pym von langer Hand geplant. Und er eröffnet ihm eben seinen Plan. Er möchte, dass Scott ihm hilft, in seine Firma, in Pymtech einzubrechen und dort einen weiteren Schrumpfanzug zu stehlen und die Daten zu diesem Projekt zu vernichten. weil dieses Projekt eben von Hank Pyms früherem Assistenten, der ihn zwischenzeitlich aus der Firma geekelt hat, entwickelt wurde, der allerdings den Plan hat, diese Schrumpftechnologie als Waffe zu verkaufen und hat schon diverse Interessenten am Start, nicht zuletzt ein paar Interessenten von Hydra zum Beispiel. Und Scott soll ihm eben helfen, diesen Anzug zu stehlen und alle Hinweise die und alle Daten, die dazu führen, das jemals wieder neu zu erschaffen, eben zu vernichten. Erstmal wird Scott Lang im Gebrauch des Anzugs trainiert. Er muss diese Schrumpf- und wieder Großwerdefähigkeit beherrschen lernen. Dabei unterstützt ihn die etwas unterkühlte Hope Van Dyne, die Tochter von Hank Pym, die sich mit ihrem Vater überworfen hat nach dem Tod ihrer Mutter, für den sie ihren Vater verantwortlich macht. Ihr Vater und ihre Mutter waren in jungen Jahren als Ant-Man and the Wasp, als Heldenteam unterwegs. Und während eines Einsatzes hat ihre Mutter sich entschlossen, um eine Nuklearrakete aufzuhalten, sich auf subatomare Größe zu schrumpfen, um diese Rakete aufzuhalten. Was ihr zwar gelungen ist, aber sie ist dabei eben im subatomaren Raum, im Quantum Realm, wie wir später erfahren werden, verschollen gegangen und war seitdem nicht mehr gesehen. Man weiß nicht, ob sie tot ist oder ob sie noch lebt. Und dieses traumatische Ereignis hat eben zum Bruch zwischen Hope und ihrem Vater geführt. Gespielt wird sie von Evangeline Lilly, die kennt man vielleicht aus Lost oder auch aus dem zweiten und dritten Hobbit-Film. Sie trainiert Scott Lang nicht nur im Umgang mit dem Anzug, sondern eben vor allem auch im Kampf. Und er lernt eine weitere Fähigkeit mit einem anderen Gerät, das Hank Pym entwickelt hat, nämlich er lernt mit Ameisen zu kommunizieren und diese als Helfer und Verbündete einzusetzen. Ja, wir haben so eine kleine Trainingsmontage. Irgendwann hat das dann einigermaßen drauf mit dem Anzug und es geht los. Der große Heist auf Pymtech kann losgehen. Allerdings wurden mittlerweile die Sicherheitsvorkehrungen verschärft und deswegen holt sich Scott Lang Hilfe von seinem Freund und Mitbewohner Louis und seinen zwei Kumpanen, die alles so ein bisschen trottelig sind, aber die eben sich auf ihren Job verstehen und so ein bisschen für Ablenkungen sorgen, damit die da eben rein können. Und der große Heist auf den Schrumpfanzug, auf den Yellow Jacket, kann losgehen. Und ja, wie es halt eben so ist, läuft das eben nicht ganz reibungslos ab. Scott Lang gerät in Gefangenschaft und schlussendlich kommt es dann zum großen Kampf zwischen Ant-Man und dem ehemaligen Assistenten von Hank Pym namens Darren Cross, gespielt von Corey Stoll, den kennt man vielleicht aus House of Cards, der sich eben in den Yellow Jacket schmeißt und sich eben mit Ant-Man eine große Entscheidungsschlacht liefert. Während dieser Schlacht gerät auch Scott Lang schlussendlich in die Situation, dass er eben nicht an den Yellow Jacket rankommt, es sei denn, er schrumpft ebenfalls auf subatomare Größe. Er entscheidet sich eben genau dies zu tun, gegen der Warnung von Hank Pym, das eben niemals zu tun, in Erinnerung daran, was mit seiner Frau passiert ist. Scott Lang tut es dennoch, schrumpft auf subatomares Level, zerstört den Yellow Jacket und schafft es aber mit einer seiner Vergrößerungswurfscheiben, die er sich in den Regulator einbaut, wieder in normale Größe zurückzukehren und eben nicht im Quantum Realm verloren zu gehen. Joa, das mal soweit zur Handlung. Ich fand Ant-Man eigentlich ganz erfrischend, so vom Stil her. Ich meine, es ist jetzt eben leider nicht von Edgar Wright, aber es hat ja trotzdem noch so ein bisschen dieses Flotte, dieses Schnelle. Das Ganze ist ein ja, wenn man so will, ist der ganze Film eigentlich ein Heist-Movie. Es geht immer, im Großen und Ganzen geht es um diesen großen Raubzug auf diese gut gesicherte Firma. An so ein paar Stellen hat es so ein bisschen Ocean's Eleven-Vibes. Nicht ganz so ausgeprägt, aber so ein bisschen erinnert es an solche Filme. Finde ich eigentlich ganz nett. Auch die trotteligen Kumpane da von Scott Lang, die sind halt alles Comedy-Charaktere, aber die lockern das eben alles wunderbar auf. Der Film ist also sehr, 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 sehr leicht. Also im positiven Sinn leichte Kost, sagen wir mal so. Was mich total beeindruckt hat, war die allererste Szene, in der wir den verjüngten Michael Douglas sehen. Der kommt da rein in den Raum mit den Shield-Leuten und ich dachte so, ja gut, Michael Douglas, ne? So wie man ihn halt kennt aus Filmen in den 80ern. Und dann, es hat einen Moment gedauert, bis mir aufgefallen ist, so Momente mal. Der Mann geht ja oft auch auf die 70 zu, wenn jetzt schon drüber hinaus. Und Also dieses De-Aging oder wie das heißt, diese Technologie ist mittlerweile echt gut geworden. Also das, ich finde es ja wirklich, wirklich klasse aus. Umso unüberzeugender wirkt dagegen die auf alt geschminkte Peggy Carter. Es ist immer so ein bisschen, wenn Charaktere alt geschminkt werden, das sieht halt nie so richtig überzeugend aus, weil also ist ja so, dass wenn Leute altern, dass dann die Augen kleiner werden zum Beispiel und so ein bisschen einfallen, und das kriegst du mit Schminke eben nicht hin. Und im Fall von Peggy Carter haben sie eben nicht auf CGI gesetzt, sondern haben sie einfach nur alt geschminkten graue Haare gemacht. Das sah so ein bisschen, also im Vergleich zum verjüngten Michael Douglas sah die alte Peggy Carter so ein bisschen äbsch aus. Aber okay, nicht weiter schlimm. Was ich mich so immer so ein bisschen gefragt habe, warum eigentlich Scott? Also Hank Pym sagt ja, er hat ihn schon seit längerem im Auge und hat ihn quasi auserwählt für diesen Job, aber warum eigentlich ihn? Ich meine, der Mann hat doch Beziehungen. Hat der niemanden sonst, den er da schicken kann? Gibt's keine Söldner, die er da irgendwie anwerben kann, die vielleicht besser geeignet wären? Muss er da diesen kleinen Kriminellen, das ist gar kein Kleinkrimineller, aber diesen Gauner da anheuern, der da für ihn doch sehr, sehr wichtigen Anzug da quasi die Verantwortung übernimmt? Und also die Entscheidung, warum es jetzt ausgerechnet Scott Lang sein sollte, war mir nie so ganz klar. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich in diesem Fall nicht so hundertprozentig mit der Neuinterpretation warm geworden bin, wie was halt Marvel draus gemacht hat. Und das sind in dem Fall sind es tatsächlich die Ameisen. Also das ist so ein Punkt, wo ich halt denke, da ist immer noch so ein bisschen dieser Cringe drin, der so in den alten Comics, aus den alten Comics noch so übrig ist. Also diese Schrumpftechnologie und dass der kleiner und größer werden kann und okay, wenn man schluckt, dass das alles physikalisch totaler Bullshit ist, auch so diese Nummer mit, er hat quasi die Kraft eines erwachsenen Mannes, aber auf der Fläche von quasi einem Nadelstich, was halt quasi einem Gewehrschuss gleich käme oder sowas. Ich glaube, physikalisch ist das nicht haltbar, diese Erklärung. Ist mir aber egal, also diese Nummer finde ich ganz okay, aber dieses mit Ameisen kommunizieren und die Ameisen dann als Leitern und als Fahrzeuge und als, weiß auch, also als Reittiere und als Brücken und sowas zu benutzen, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Fantasy, finde ich. Ist okay für so einen Film, aber da merkt man noch so ein bisschen, wo's herkommt, so aus den guten alten Comics. Sie haben ja sowas zum Beispiel bei den anderen Filmen, in denen Ant-Man vorkommt, also hier Civil War und Endgame. Da kommen ja die Ameisen gar nicht vor. Da geht's ja nur noch um diese Schrumpffähigkeit, die er hat, und damit das Ganze mit den Ameisen kommunizieren wird da eben irgendwie tot ignoriert. Ja, okay. Wer es mag, ich bin kein so großer Fan davon. Achso, und was ich mich auch gefragt habe, wo kommen die Ameisen eigentlich mehr her? Also selbst wenn man akzeptiert, dass er die steuern kann und dass die machen, was er will, wo kommen die immer her? Er ist da in einer Hochsicherheitstechnologiefirma drin, in einem Labor, und er macht nur, auf Befehl kommen da scharenweise Ameisen auf ihm zu Hilfe. Wo kommen die eigentlich immer her? Ist das Gebäude voller Ameisen? Haben die da ein Hygieneproblem? Keine Ahnung. Also immer alles ein bisschen seltsam. Ach, den Kampf gegen Falcon habe ich völlig vergessen. Zwischendurch muss Scott Lang ein Ersatzteil irgendwie besorgen, das Hank Pym aus irgendeinem Grund in einer alten Lagerhalle vermutet, dass er die da hat liegen lassen. Okay. Jedenfalls muss Scott da eindringen und stellt fest, dass diese ehemalige Lagerhalle von S.H.I.E.L.D. mittlerweile ein Avengers-Stützpunkt ist und er da eben nicht mehr so einfach rein und raus kann oder eben direkt mal auf den Falcon trifft und sich mit ihm so einen mehr oder weniger witzigen Zweikampf liefert, den er dann auch tatsächlich gewinnt. Ja, ist ganz nett. Dieses ständige Superhelden müssen so ein bisschen gegeneinander antreten, dass man gucken kann, wer würde gewinnen und so. Das wird ja halt immer wieder gern mal eingebaut. Und jetzt haben wir hier eben den Kampf Ant-Man gegen Falcon. Ja. Aber immer wieder schön, Anthony Mackie als Falcon zu sehen. Also gerne mehr davon. Ich mag den. Dann, der Bösewicht Darren Cross ist halt, Marvel-typisch so ein bisschen blass leider wieder. Er ist halt dieser typische korrupte Wissenschaftsdude, der für ein bisschen Kohle quasi seine Großmutter verkauft und ja in dem Fall eben diese potenzielle Superwaffe an Hydra verscherbeln möchte. Und der zum Beispiel, was ich eine ziemlich krasse Szene finde tatsächlich, wo so einer dieser potenziellen Käufer so ein bisschen Bedenken anmeldet und ihm androht, ihm quasi den Geldhahn zuzudrehen, weil diese Technologie nicht sicher ist und so. Den er dann einfach mit so einem kleinen Prototyp-Schrumpfgerät einfach mal zu so einer Pfütze DNA-Matsch zusammenschrumpft. Fand ich, also die Vorstellung ist schon ziemlich eklig, dass dann ein erwachsener Mann auf so ein Häufchen Schmodder zusammen gedampft wird. Also für einen angeblich familienfreundlichen Kinderfilm, ziemlich eklige Vorstellung. Ja, und dass der sich am Schluss in diesen Yellow Jacket schmeißt, das ist jetzt nicht, kommt jetzt nicht unbedingt überraschend. Dieser Yellow Jacket scheint so ein bisschen was zu sein wie eine Mischung aus dem Iron Man und dem Ant-Man Anzug. Also er hat quasi diese Schrumpftechnologie, kann zusätzlich noch fliegen und ist halt bewaffnet bis an die Zähne. Und er schießt mit Laserstrahlen, die Star Wars Sounds haben. Da muss immer drauf achten. Wenn der Yellow Jacket schießt, das hat immer so diese Sounds, die die AT-ATs machen in Star Wars. Ja. Unterm Strich ist Ant-Man wirklich ein netter Film. Ich gucke den immer wieder gern. Der tut nicht weh. Das ist wirklich leichte Kost für zwischendurch. Wie gesagt, die Nummer mit den Ameisen, ja, okay, nehme ich so mit. Aber ansonsten ist das alles sehr, sehr nett. Kann man wirklich zwischendurch mal gucken. Ist ein netter Film. Auch wenn ich, wie gesagt, gerne gesehen hätte, was Edgar Wright draus gemacht hätte. Aber hätte, Joro rette, ist eben so, wie es jetzt ist. Was ich ganz lustig finde, ist, dass ausgerechnet so ein im Verhältnis pupsiger kleiner Film wie Ant-Man quasi das Schlüsselelement zum Sieg im großen Finale in Endgame beisteuert. Ja, also dass ohne diesen kleinen Film und ohne dieses Element, was da eingeführt wird, hätte das Ganze kein gutes Ende gefunden. Finde ich ganz nett. Wir haben zwei Post-Credit-Szenen, beziehungsweise eine Mit- und eine Post-Credit-Szene. Zuerst sehen wir Hank Pym, wie er seine Tochter Hope in eine geheime Kammer in seiner Villa führt und er präsentiert ihr den Wasp-Anzug, den er schon damals angefangen hat mit seiner Frau zu entwickeln für seine Tochter und er quasi jetzt eröffnet. Er und sie wären jetzt bereit, dass sie quasi den Staffelstab übernimmt und die neue Wasp zu werden. Was wir dann im nächsten Ant-Man-Film sehen werden. Die zweite Post-Credit-Szene ist tatsächlich einfach nur ein Ausschnitt aus Civil War, wo Falcon und Captain America den Winter Soldier gefangen haben und jetzt beratschlagen, wie es jetzt weitergehen soll, weil sie eben keine Unterstützung haben und Falcon ihm vorschlägt, er kennt da so einen Typen und quasi angedeutet wird, dass er jetzt Ant-Man ins Team holt für die Avengers. Und ja, Civil War ist dann auch quasi der nächste Film im Bunde, um den wird's dann nächste Woche gehen in der nächsten Folge Montags Marvel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, seid gerne in der nächsten Folge wieder dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, spätestens am nächsten Montag zu Montags Marvel. Bis dann.